Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mein neues Buch Religion ohne Kirche, 9,5 Thesen für ein erneuertes Christentum, erschienen im Claudius Verlag, wurde exakt in diese Corona-Krise hineingeboren. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, eine Lesung zu veranstalten, Buchpräsentation, alles musste abgesagt werden und im Moment ja doch auch noch für unbestimmte Zeit. Deswegen möchte ich auch gerne dem Wunsch von ersten Leserinnen nachkommen, aus diesem Buch auf diese Weise zu lesen. Ich werde ein paar Passagen lesen und ich möchte es verbinden auch mit einem Angebot, das wir jetzt auch online bei mir auf die Website gestellt haben, eine spirituelle Praxis der Achtsamkeit, nämlich unser Sonnengebet. Dieses Sonnengebet bieten wir normalerweise als Veranstaltung an, immer am letzten Sonntag im Monat. Wenn ich sage wir, dann ist es mein Mann und ich. Und wir kommen da als kleine Gemeinde praktisch zusammen, beten, praktizieren dieses Sonnengebet, meditieren miteinander und frühstücken dann gemeinsam. Und nachdem das jetzt alles so nicht möglich ist, haben wir ein kleines Video gedreht, ganz ja hemdsärmlich, und improvisiert, und das steht bei mir auf der Mutmacherei-Seite, auf der Website zum Download bereit, und man kann das einfach mitmachen. Jetzt während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen bieten wir das auch jeden Sonntagmorgen um 9 an. Das heißt, man kann sich einklinken, jede und jeder zu Hause, und hoffentlich auch in dieser Form Gemeinschaft spüren. In gewisser Weise kann man sagen, so hat es mir auch eine Leserin schon rückgemeldet, na ja, mit dem Buch fängst du jetzt einfach mal gleich mit der praktischen Umsetzung an. Die Theorie können die Menschen dann noch im Buch nachlesen, aber gerade im Moment ist vielleicht ganz praktische Seelsorge gefragt, praktische Umsetzung von Spiritualität. Ich hätte nicht gedacht, als ich das Buch geschrieben habe, dass der Titel Religion ohne Kirche so schnell eine solche besondere Bedeutung bekommen würde. Die Kirchen sind geschlossen und wir alle suchen nach Wegen, wie wir Gemeinschaft leben und spüren und erfahren können, auch wenn die physische Nähe momentan nicht möglich ist. Ich sage noch ein bisschen was jetzt technisch vorneweg. Ich bin nicht so unglaublich online-affin, ich bin auch nicht so erfahren in diesen Dingen, vielleicht auch nicht so professionell. Ich fange jetzt schon zum dritten Mal mit dieser Aufnahme an, weil ich mich versprochen habe zwischendrin und jetzt habe ich einfach beschlossen, ich mache weiter. Denn wenn wir jetzt eine Lesung hätten, dann würde ich euch auch nicht bei dem erstbesten Versprecher nach Hause schicken und sagen, kommt mal in 5 Minuten wieder zur Tür rein, ich habe mich versprochen, wir müssen von vorne anfangen. Und deswegen spreche ich jetzt einfach weiter, so als wären wir zusammen in einer Lesung. Vielleicht ist es dem einen oder anderen dann nicht professionell genug, aber ich glaube, wir dürfen alle gerade lernen, dass es gut ist zu improvisieren und ein bisschen von unserem Perfektionismus wegzukommen, den wir, glaube ich, gerade auch in Deutschland schon manchmal bis zum Exzess leben. Ich zähle mich da auch dazu, bei mir sollte auch mal alles möglichst perfekt und fehlerfrei sein. Das wird mir jetzt hier wahrscheinlich so nicht gelingen. Ich kann auch nur mit fränkischem Einschlag. In der Süddeutschen hat mal eine fränkische Journalistin so nett geschrieben, wenn sie das Rachen R spricht, Rachen R, dann klingt es, als hätte sie eine Nudel verschluckt. Das ist bei mir ähnlich. Ich habe es auch schon mit Sprecherunterricht versucht und so. Es ist ziemlich gruselig und ich muss mich dann so sehr darauf konzentrieren, dass ich das R richtig ausspreche. Das erspare ich uns jetzt und ich lese euch mit fränkischem Einschlag. Ich lese euch aus meiner zweiten These. Die erste These in meinem Buch heißt, wir besinnen uns auf unseren Religionsstifter. Das erscheint mir überhaupt das Allerwichtigste für ein erneuertes Christentum, eine lebbare Religion. Und die zweite These, die besagt, es gibt nur eine Konfession. Vorangestellt habe ich ein Zitat von Gustav Heinemann, dem ehemaligen Bundespräsidenten, der so schön gesagt hat, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Und ich glaube, momentan haben wir unglaubliche Chancen, viel zu verändern. nicht nur, aber auch in diesem spirituellen Bereich. Unter dem Druck der Öffentlichkeit machten sich 2019 sogar die deutschen katholischen Bischöfe auf den Weg und beschlossen den sogenannten synodalen Weg, was bedeutet, dass Monarchen von ihrem Herrschaftsanspruch insoweit ablassen, als sie in einem jahrelangen strukturierten Dialog mit den Mitgliedern ihrer Religionsgemeinschaft über reformbedürftige Reizthemen diskutieren. Nicht einmal dieses simple »Wir reden miteinander« lässt sich ohne Proteste und Gegenstimmen umsetzen. Aber die Mehrheit derer, die begriffen haben, dass sie nicht herumkommen um einen Austausch auch mit den sogenannten Laien und Laieninnen, hört, hört, sogar mit den Frauen, setzte sich durch. Willkommen im 21. Jahrhundert. Was für die evangelische Kirche längst selbstverständlich ist, soll jetzt bei den Katholiken in Angriff genommen werden. Zaghaft und kontrovers diskutiert. Der Hintergrund der Widerstände, die sich da regen, liegt im unbequemen Abgeben von Macht, das durch demokratische Prozesse unvermeidlich wird, jedenfalls wenn man sie ernst nimmt. Durchs mediale Dorf getrieben jedoch wird eine andere Kuh, die Angst vor einem Schisma, einer neuerlichen Spaltung, vor dem Zerfall der Weltkirche. Sogar der Chef persönlich meldete sich zu Wort in Form eines Briefes an die deutschen Katholiken, in dem unterschwellig und schon dadurch, dass ein Papst diese seltene Maßnahme überhaupt ergreift, zum Ausdruck kommt, dass die Deutschen sich tunlichst vor einem Sonderweg hüten sollen. Die römisch-katholischen Schäfchen sollen schön zusammenbleiben. Wo kämen wir denn hin, wenn das deutsche Lamm einfach ausscherte? Selbst wenn also in diesem neuen Gremium, das sich Mitspracherechte und offene Diskussionsprozesse ans Revier bzw. den klerikalen Stehkragen heftet, heiße Eisen besprochen werden, darf das von vornherein nicht zu revolutionären Veränderungen führen. Man kann sich vorstellen, wie es laufen wird. Themen wie die Priesterweihe von Frauen, die Behandlung gleichgeschlechtlicher Paare oder auch nur Wiederverheirateter sowie der lebensfeindliche Pflichtzölibat für Priester kommen auf die Tagesordnung und werden weitschweifig über Jahre hinweg in verschiedenen Gruppierungen diskutiert. Damit gibt man sich modern und beruhigt die Öffentlichkeit. Wir sind auf dem synodalen Weg, wir sind im Gespräch. Danach bleibt für die nächsten Jahrhunderte alles beim Alten. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Zerfall der Weltkirche. Welche Weltkirche eigentlich? Wenn man diesen Begriff nur auf den eigenen Stall bezieht und alles ausschließlich aus dieser Perspektive betrachtet, könnte man meinen, es gäbe noch eine Einheit. Wenn man aber das ganze Christentum betrachtet, von anderen Religionen als möglichen Zugangswegen zum All-Einen ganz zu schweigen und sich bewusst macht, wie viele christliche Konfessionen es gibt, stellt sich die Realität ganz anders dar. Von wegen Einheit. Ich werde mich hüten, eine konkrete Zahl zu nennen. Da melden sich sicher kluge Menschen, die es besser und genauer wissen. Es kommt dabei darauf an, was man alles dazu zählt bzw. gelten lässt. Neben den zahllosen Konfessionen gibt es Begriffe wie Strömung, Bewegung, Gemeinschaft, Gruppe, Glaubenstradition. Nicht zu vergessen die überkonfessionellen Glaubensgemeinschaften und Vereine, die dann wiederum nicht verwechselt werden dürfen mit den Konfessionslosen oder gar der Ökumene. Alles klar? Machen wir uns bewusst, all diese Gruppierungen beziehen sich ausnahmslos auf den einen Jesus Christus. Trotzdem verlieren sie sich in Haarspaltereien und bekämpfen einander gegenseitig aufgrund von Mentalitätsunterschieden, wie einer der Gründe für Abspaltungen genannt wird. Es handelt sich dabei um Nebensächlichkeiten, die mit dem, worum es eigentlich bei Religion geht, nichts zu tun haben. Auch in meinem Berufsalltag erlebe ich das immer wieder. Ein Beispiel. In einem evangelischen Jugendprojekt, in dem ich als Beraterin mitarbeite, äußerte ich mein Unbehagen darüber, bei einer Veranstaltung Jugendliche mit Skateboards über den Altar fahren zu lassen. Vielleicht ist man in der zweiten Lebenshälfte ein wenig prüde, aber ich fände es auch nicht witzig, wenn die Jugendlichen über meinen heimischen Esstisch skaten würden. Sofort bekam ich die Breitseite vom Pfarrer. Als Katholikin hätte ich natürlich ein anderes Verständnis vom Tisch des Herrn, der bei uns schließlich geweiht sei. Nach evangelischem Verständnis dagegen sei das eben nur ein Tisch, den man in der Jugendarbeit durchaus einmal anderweitig nutzen könne. Aha. Wenn ich daheim meinen Tisch schön gedeckt habe und mit lieben Menschen um ihn herum versammelt bin, ist das für mich und hoffentlich für all meine Gäste auch ein geweihter heiliger Ort. Selbst nach dem Abräumen des Geschirrs würde ich persönlich die Skater lieber hinunter in den Hof schicken. Im Geiste stehe ich meinem inneren Christus gegenüber und frage ihn, welches konfessionelle Tischverständnis er persönlich bevorzuge. Erst schaut er mich mit seinem klaren Blick unverwandt an, dann bricht er in schallendes Gelächter aus. An der Stelle kann ich vielleicht kurz noch dazu sagen, dass ich in der ersten These, in dem ersten Kapitel quasi, beschrieben habe, was ich für einen Zugang habe und was für ein inniges Verhältnis zu diesem inneren Christus, mit dem ich mich ins Benehmen setzen kann und der ja einfach immer da ist, auch ohne jeden Mittler, der mich damit in Verbindung bringen oder mir etwas über ihn erzählen müsste. Aber noch ein Stück weiter im Buch. Ich habe ja versprochen, dass es auch um das Sonnengebet gehen wird. Christus war kein Christ. Welche Spaltung soll denn nun also vermieden werden? Anders gefragt, von welcher Einheit ist da eigentlich die Rede, die angeblich erhalten werden soll? Es ist ja nicht nur ein einziger Riss, der so unübersehbar durch das Christentum geht, sondern im Lauf von 2 Jahrtausenden entstand ein ganzer Flickenteppich. Nun können solche Bodenbeläge bekanntlich hübsch bunt und schön anzuschauen sein, doch wenn der einzig verbindende Faden immer mehr in den Hintergrund tritt und kein Zusammenhang mehr erkennbar ist, kann man irgendwann überhaupt keinen Teppich mehr als tragenden Grund erkennen. Innerhalb der großen christlichen Kirchen ist es oft richtiggehend peinlich, außerhalb von Gottesdiensten den Namen Jesus oder Christus auch nur zu erwähnen. Wie ist denn die drauf? Befremdlich. Andere Strömungen, vorwiegend die freikirchlichen, neigen zum Gegenteil und erschlagen einen in jeder passenden und unpassenden Situation mit Gebeten, Bibelstellen oder frommen Sprüchen. Was mir jedoch oft fehlt, ist das innere Spüren dieses tragenden Grundes, jenseits von Theorien, Glaubenssätzen, Dogmen. Genau da aber fängt Religio, Rückbindung, an. Im Inneren jedes einzelnen Menschen, nicht im Außen, weder in Vorschriften und Normen, noch in festgelegten Ritualen und Bräuchen. Wenn wir uns rückbesinnen auf diese Wurzel und auf das, was dieser Jeschu, so der hebräische Name, in die Welt bringen und uns vermitteln wollte, zum Beispiel mit einer Frage wie, was soll ich dir tun? Verkommen all die kleinkarierten theologischen Diskussionen von selbst zur Bedeutungslosigkeit. Machen wir uns klar, Jesus war weder katholisch noch evangelisch, er war bekennender Jude. So kann auch für uns Konfession wieder ein Bekenntnis im Wortsinn werden, nämlich zu diesem einen Jesus Christus als Wegweiser und Begleiter zu Gott. Ich habe hier jetzt ein Zitat eingefügt von Sebastian Painadat, einem indischen Jesuiten, über den ich gleich noch mehr erzählen werde. Er sagt: Der religiöse Mensch der Zukunft wird ein interreligiöser Mensch sein. Das heißt nicht, dass man zweigleisig fährt, sondern dass man gut beheimatet ist und von da aus in den Dialog geht. Soweit Sebastian Painadat. In einem neuen Christusbewusstsein leben wir diese Anbindung an die eine göttliche Quelle von innen heraus. Ein beeindruckendes Vorbild für solch eine spirituelle Haltung ist der in Kerala in einem christlichen Ashram lebende und arbeitende indische Jesuit Pater Sebastian Painadat. Neben dem einfachen und naturverbundenen Lebensstil sowie dem Einsatz für die Bewahrung der ökologischen Lebensgrundlagen der EinwohnerInnen gibt es dort in spiritueller Hinsicht eine große Besonderheit. Christen, Moslems, Hindus und Buddhisten sind eingeladen, miteinander zu beten, quer über alle Religionsgrenzen hinweg. Dem bescheiden und stets in Einfachheit auftretenden indischen Priester geht es darum, alle Wege der Suche nach dem einen Göttlichen zu würdigen und in respektvollem Dialog und gegenseitigem Interesse zu leben. Auf seinen Vortragsreisen und Meditationskursen im Westen hält sich dieser Gelehrte gar nicht auf bei Detailfragen verschiedener christlicher Konfessionen, wie etwa, ob ein gemeinsames Abendmahl evangelischer und katholischer ChristInnen erlaubt sei. Die Themen, die kirchlich geprägte Kreise in unseren Breiten bewegen, sind so weit weg von dem, was dieser Mann vermitteln will, dass er bei derartigen Diskussionen zwar fast ratlos, nie aber abwertend wirkt. Ihm geht es um ein inneres Zusammenwachsen der spirituellen Traditionen von Ost und West, um ein tiefes Verständnis etwa der mystischen Weisheitslehre eines christlichen Meister Eckhart, ebenso wie der hinduistischen Upanishaden. Und zwar nicht, um eine der Lehren absolut zu setzen. Im Gegenteil, er leitet Menschen an, dem göttlichen Kern in ihrem eigenen inneren Herzensraum zu begegnen und auf der Grundlage dieser tiefen Erfahrungen in den Dialog mit anderen Religionen zu gehen. Wachen wir also auf und lassen auch wir den trennenden Klein-Klein-Kram hinter uns. Das ist ganz leicht. Einfach weglassen und miteinander auf die Suche nach der göttlichen Quelle in uns gehen, jenseits aller Religions- oder Konfessionsgrenzen. So einfach ist das und so befreiend. Das kann aber nur gelingen, wenn wir endlich aufhören, Religion und Kirche gleichzusetzen. Solange die Frage, bist du noch drin, im Vordergrund steht und mit Religiosität verwechselt wird, werden wir in unserer spirituellen Entwicklung weiterhin gelähmt bleiben und die Anbindung, eben Religio, nicht spüren. Kirche als Gesamtsystem in ihrem derzeitigen Zustand, egal welcher Konfession, erscheint mir eher als Religionsverhinderer. Lassen wir uns unsere Zugangswege nicht länger blockieren. Und jetzt kommt eine Beschreibung einer praktischen Erfahrung. Ich habe im ganzen Buch immer wieder meine praktischen Erfahrungen auch eingestreut oder praktische Beispiele aus dem Leben, damit sich das Ganze eben befüllt und nicht so, ja, als reine Theorie oder These im luftleeren Raum schwebt. Es ist Sonntagmittag und ich komme zurück von unserem Sonnengebet. Erfüllt von einem tiefen Glücksgefühl geht mir das Wort beseelt durch den Kopf. Ich ertappe mich dabei, dass ich diesen Begriff manchmal eher abwertend verwende und über jemanden sage, der oder die ist mir zu beseelt. Heute merke ich, dass genau dieses Wort mein inneres Erleben am treffendsten beschreibt. Die Gemeinschaft, die ich an diesem Vormittag erfahren durfte, berührte mich in der Tiefe. Sie erreichte meine Seele und damit meinen innersten göttlichen Kern. Es ist die Erfahrung, die ich mir in einem Gottesdienst wünsche. Diese unsere Art des Gottesdienstes lernten wir von Pater Painadat. Das auf dem Yoga basierende Sonnengebet ist ein Beten mit allen Sinnen. Wir beten nicht etwa die Sonne an, sondern beginnen in einer dankbaren Haltung den von der göttlichen Quelle geschenkten Tag. Dabei verrenken wir uns nicht in komplizierten Yoga-Formen, sondern verknüpfen 20 einfache Bewegungsabfolgen mit einem geistigen Impuls. Zum Beispiel strecken wir uns weit nach oben aus, formen die Hände zu einer Blüte und spüren hinein mit dem Gedanken, wie eine Knospe warte ich geduldig auf die Entfaltung durch das göttliche Licht. Um die Knospe allmählich sich öffnen zu lassen mit dem Satz, im göttlichen Licht der Sonne wächst und blüht mein Leben voll Freude. Nach ca. 15 Minuten körperorientiertem Gebet beten wir gemeinsam das Vaterunser und setzen uns anschließend für 25 Minuten zur stillen Kontemplation. Danach frühstücken wir bei einem Bring-and-Share-Buffet miteinander und tauschen uns aus über das, was uns bewegt. Heute stand das Thema Spiritualität im Vordergrund und wir erzählten sehr offen von unserer Sehnsucht und von enttäuschten Hoffnungen, von schönen religiösen Erfahrungen und von der Verzweiflung der dunklen Nacht der Seele. Das alles in gegenseitiger Wertschätzung und Achtung vor der Haltung und den Erlebnissen der anderen, ohne das Wort Achtsamkeit aussprechen oder dazu aufrufen zu müssen. Unsere religiöse Sozialisation spielt nur insofern eine Rolle, als wir uns über unser inneres Erleben austauschen und über den Weg, den wir damit gehen. Ob jemand nicht oder noch oder wieder einer kirchlichen Institution oder religiösen Gemeinschaft angehört, ist unerheblich. Zum Teil wissen wir das gar nicht voneinander. Durch die Art des sinnlichen Gebets, mit dem wir diese Mahlgemeinschaft beginnen, und durch das Interesse füreinander entsteht auch bei neu hinzukommenden und einander noch fremden Menschen augenblicklich wohltuende Nähe. Ich bin sicher, Christus war heute in unserer Mitte und hielt mit uns Mahl. Soweit die Beschreibung aus einer Zeit, in der es möglich war, auch wirklich physisch miteinander zusammenzukommen und das Sonnengebet zu praktizieren und miteinander zu frühstücken. Ursprünglich hatten wir das Sonnengebet in einem evangelischen Gemeindehaus anbieten wollen. Der Pfarrer, dem ich es beschrieben hatte, war begeistert von der Idee und wollte die Veranstaltung sogar ins Gemeindeangebot aufnehmen. Zuvor sollte ich es im Kirchenvorstand vorstellen, dort wäre man bestimmt sehr angetan. Nachdem ich lange vergeblich auf die Einladung dorthin gewartet hatte, hakte ich nach. Auf meine erste Mail erhielt ich keine Antwort. Auf meine zweite Nachfrage bekam ich brüsk und ohne jede Begründung die Nachricht, man habe sich entschieden, das Angebot nicht anzunehmen. Meine weitere Frage, woran es denn gescheitert sei, blieb ohne Reaktion. Über einen Bekannten erfuhren wir später, dass die Frage dem Kirchenvorstand nie zur Entscheidung vorgelegt worden war. Das Thema sei bereits im Kreis der zuständigen Pfarrer gescheitert, mit der Begründung, so etwas passe nicht ins Konzept der Gemeinde. So viel zu den oft als Vorzeigemodell verkauften demokratischen Prozessen innerhalb evangelischer Strukturen. Ich bin gespannt, was aus all den schönen Räumen wird, über die sowohl katholische als auch evangelische Gemeinden verfügen. Räume nehmen Energien auf, und wenn sie irgendwann nicht mehr bespielt werden, werden sie stumpf und innerlich leer. Ganz davon abgesehen, dass es Menschen braucht, die sich um den Erhalt kümmern, sowohl finanziell als auch ideell. Lassen wir wirklich alles verkommen, was mit viel Liebe, Geld und Zeit aufgebaut wurde, aus lauter Angst vor Veränderung? Wir sind nun mit unserer Sonnengemeinde einmal pro Monat gegen einen geringen Obolus zu Gast in den Räumlichkeiten eines gemeinnützigen Vereins. Die Fachberatungsstelle kümmert sich um von sexualisierter Gewalt betroffene Mädchen und Frauen. Spirituelle Veranstaltungen im engeren Sinn gehören nicht zur Angebotspalette. Doch, als ich anfragte, ob wir dort zu unserem Sonnengebet zusammenkommen können, stand die Tür für uns weit offen. Angst lässt uns eng werden. Das lateinische Wort angustia, die Enge, erinnert daran. Christliche Glaubensgemeinschaften, egal welcher Couleur, haben oft so viel Angst davor, auch noch die letzten treuen AnhängerInnen zu verlieren, dass sie eher enger werden, statt einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, warum sie denn mit ihrer Botschaft für Menschen nicht mehr attraktiv sind, nicht anziehend im Sinne einer magnetischen Sogwirkung, die nur durch einen spürbar heilsamen und freudvollen Ruf entstünde. Katholiken in unseren Breiten haben, so scheint es mir, weitestgehend kapituliert. Sie fangen an, mit viel Geld ihre Kirchen rückzubauen, die vor Jahrzehnten mit ebenso viel Geld gebaut wurden. Diejenigen, die noch kommen, sollten es behaglich haben, heißt es. Darüber hinaus redet man sich den Mitgliederschwund mit verbissenen Lippen schön, mit der Begründung, es wäre doch wunderbar, wenn künftig nur noch die kämen, die es ernst meinten mit dem Glauben. Auf die Idee, dass der mangelnde Zulauf an den Glaubensinhalten und an der trostlosen Vermittlung derselbigen liegen könnte, kommt man vorsichtshalber nicht. Dabei wäre eine programmatische Neuausrichtung und Besinnung nicht nur heilsamer, sondern auch bei weitem kostengünstiger. Man könnte mit dem eingesparten Geld endlich das tun, wozu jede Religionsgemeinschaft per Definition aufgerufen ist. Aus der eigenen Komfortzone heraustreten und Leid und Not derer lindern, die unserer Hilfe so dringend bedürfen. Wie kann ausgerechnet eine Gemeinschaft so wenig wandlungsfähig sein, die Sonntag für Sonntag oder sogar täglich die Wandlung feiert? In evangelischen Gemeinden oder Projekten erlebe ich dagegen oft ein inhaltliches Sich-Anbiedern bei den paar wenigen Menschen, die noch kommen. Um sich einen modernen Anstrich zu geben, springt man über jedes sich bietende Stöckchen. Wir gehen mit der Zeit. Im Vergleich zum katholisch starrsinnigen Beharren ist dies das andere Extrem. Man wogt im Namen des Herrn mit jeder Zeitgeistwelle mit. Hauptsache, es wirkt hip. Ich glaube, dass langfristig auch diese Haltung, die wie ein orientierungslos im weiten Ozean treibendes Boot jede Trendwende mitmacht, genauso wenig tragfähig ist, wie andererseits jedwede fehlende Wandlungsbereitschaft. Wie aber könnte es anders gelingen? Wo liegt der Schlüssel? Wiederum denke ich, die Lösung ist einfach. Ein erneuertes Christentum legt weniger Wert auf die Hülle als auf den Inhalt. Wir stecken weder Energie in das Aufrechterhalten einer Organisation noch in den Neuaufbau. Die ganze Kraft und Sehnsucht fließt in das, von dem wir spüren, dass es uns in der Tiefe erreicht und wirklich trägt, auch in ungemütlichen Lebenssituationen. Wir geben jede fundamentalistische Einstellung auf und lassen überkommene Deutungen uralter Bilder ein für allemal los. Wenn wir uns besinnen auf ihren ursprünglichen Gehalt, auf das, was damit gemeint gewesen sein könnte und vor allem, was uns heute daraus an Weisheit und für unsere Zeit notwendigem Handlungsimpuls erwachsen kann, dann spielen kleingeistige theologische Spitzfindigkeiten plötzlich keine Rolle mehr. Soweit also, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ja doch jetzt beträchtlicher Auszug aus dem neuen Buch Religion ohne Kirche, 9,5 Thesen für ein erneuertes Christentum. Erschienen im März 2020, in diesem wirklich so bemerkenswerten und wundersamen März 2020 im Claudius Verlag. Sie können das Buch direkt im Claudius Verlag bestellen. Natürlich können, also unter claudius.de, natürlich haben auch viele, viele Buchhandlungen, Online-Shops, Sie können auch da Bücher bestellen. Es gibt auch noch buch7.de, Buch, dann die Ziffer 7.de. Das ist auch ein Buchlieferservice, der auch stark dem Gemeinwohl verpflichtet ist und immer einen Teil seiner Erträge, auch vor der Krise schon, es gehört dort mit zum Konzept, eben an ein gemeinnütziges Projekt oder für gemeinnützige Zwecke spendet. Buch7.de, auch da können Sie die Bücher bekommen. Und schließlich können Sie das Buch auch gern bei mir selbst bestellen. Kurzes Mail, info@mutmacherei.de genügt. Innerhalb Deutschlands versende ich das versandkostenfrei. Also ich übernehme die Versandkosten. Das Buch kostet 18 Euro. Ich freue mich auch über Ihr Feedback. Weitere Informationen über meine Arbeit, über mich, finden Sie unter mutmacherei.de. Jetzt wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Kommen Sie gut durch diese krisenhafte Zeit. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auch zu gegebener Zeit persönlich kennenlernen können. Hoffentlich auch bei einer Lesung oder bei einer anderen Veranstaltung. Alles Liebe und Gute für Sie und schon mal frohe Ostern. Ihre Claudia Mönius.